Hallo, willkommen zum Podcast für Menschen wie mich. Ich bin Stefan, 65 Jahre alt und ich werde ungern Senior genannt. Dann denke ich immer an den gleichnamigen Teller und das finde ich kindisch. Ich war aber trotzdem beim Deutschen Seniorentag und das war eine sehr angenehme Überraschung. Aus vielen Gründen, von denen ihr einige hoffentlich schon gehört habt und andere gleich zu hören bekommt, denn dieses ist bereits Teil 2 bzw. die zweite Episode mit Eindrücken und Stimmen von diesem Mammutkongress, der übrigens alle 3 Jahre stattfindet. Damit ihr wisst, was auf euch zukommt in den nächsten Minuten. In dieser Episode treffe ich mehrere graue Panther, einen Direktversicherungsgeschädigten, die Bundesbeauftragte gegen Diskriminierung bzw. für Antidiskriminierung, einen alten Löwen, auf Deutsch einen Vertreter der Lions Zen, jemand, der sich wunderbar entspannt übers Sterben und dessen Folgen unterhalten kann, einen Headhunter, der gerade eher Autoren jagt, sowie junge Menschen, die sich für ein Leben ohne Druck engagieren. Ich erfahre mit euch zusammen, wo wir was lernen können übers Neuland, also dieses riesige Internet und was sich da so tut, wie die deutsche Seniorenpolitik im internationalen Vergleich dasteht. Zum Schluss gibt es eine Lebensweisheit aus dem Spielzeugbusiness und all diese Menschen erreiche ich nur zu Fuß. Anderes ist in der Halle nicht zugelassen. Darüber wird noch zu reden sein und zwar jetzt mit Roland Stimpel, dem Vorstand von Fuß e.V. Wofür tritt der Verband ein, dass wir mehr zu Fuß gehen?
Wir sind dafür da, dass das Zu-Fuß-Gehen besser geht. Ist ja die Grundform von jeder Mobilität. Jeder Weg fängt an der Haustür an. Und er geht entweder ganz zu Fuß, das ist bei einem Viertel aller Wege in Deutschland so, oder er geht zur Haltestelle, zum Bahnhof, zum Parkplatz. Und ältere Leute gehen mehr zu Fuß als Leute im mittleren Lebensalter. Die haben mehr Wege in ihrem Wohnumfeld und für die ist es noch wichtiger, dass die Bedingungen gut sind, dass es sicher ist, dass auf den Gehwegen keine Stolperfallen sind, dass da auch niemand rumfährt oder parkt, dass man gut über die Fahrbahn kommt, dass es lange genug grün ist. Und das ist gerade im hohen Alter die Grundlage für jede Mobilität und damit die Grundlage für die Teilhabe am Leben. Es hält auch gesund.
Was sind denn Maßnahmen, mit denen Sie das erreichen? Wofür treten Sie ein?
Es geht darum, dass die Gehwege gut im Schuss sind, dass sie gut beleuchtet sind und dass sie frei sind und sicher sind von jeder Art Fahrzeug. Ist gerade für ältere Leute beunruhigend, wenn da jemand gefahren kommt mit Fahrrad oder E-Scooter. Und richtig schwierig wird es dann oft, wenn eine Fahrbahn zu überqueren ist. Ja, alle 100 Meter in der Stadt oder im Dorf kommt eine. Da muss man rüber, da wird oft zu schnell gefahren, da sind die Fahrzeuge zu dicht. Da sind wir für Zebrastreifen, wo Ampeln sind für ordentliche Schaltungen, dass nicht, wenn man erst halb drüber ist, es schon wieder rot wird.
Also das heißt, Sie verstehen sich schon, ich sage jetzt mal, als eine Lobby des fußläufigen Verkehrs älterer Leute?
Das Gehen ist ja für alles gut. Für die Gesundheit der Menschen, für die Mobilität ohne jeden Aufwand. Man braucht keinen Fahrschein und keinen Führerschein. Ist also auch eine soziale Frage. Man trifft andere Menschen, es belebt die Städte. Damit belebt es auch den Handel in der Stadt. Es ist für die Umwelt gut. Es gibt dieser Ausdruck ökologischer Fußabdruck, stimmt nicht, denn den gibt es ja nicht. Es gibt ja nur Reifenabdrücke.
Interessant. Aber also sind Sie jetzt ein Fachverband? Also Lobby hätte ich jetzt verstanden, aber was heißt denn jetzt Fachverband? Wer ist denn bei Ihnen zusammengeschlossen?
Das sind Menschen, die sich dafür interessieren, engagieren. Auch viele, die es professionell machen. Mehr und mehr.
Die was professionell machen?
Die zum Beispiel bei Städten sind, Fußverkehrsbeauftragte sind oder die in Planungsbüros sind. Denn so einfach wie das Gehen selber ist, so unkompliziert, so anspruchsvoll ist die Planung dafür, weil es so sehr, sehr viele Störfaktoren gibt, die es den Leuten erschweren, gut und sicher zu gehen.
Und geht's jetzt in Deutschland besser mit den Jahren? Also sind Sie erfolgreich oder wie geht's Ihnen?
Vor 10 Jahren noch haben viele ernsthaft gesagt, wieso zu Fuß gehen, das hat doch nichts mit Verkehr zu tun, das ist doch nur so ein bisschen am Rand entlang trotten. Aber inzwischen hat es sogar der Bundesverkehrsminister erkannt, gibt jetzt die erste deutsche Bundesfußverkehrsstrategie. Es sind gerade vor 2 Wochen ein paar Verkehrsgesetze geändert worden, dass mehr Zebrastreifen angelegt werden können, dass es mehr Straßen mit Tempo 30 gibt. Es läuft.
Es läuft. Die Bundesverkehrsstrategie ist schon, für was es schon Strategien gibt. So, jetzt mache ich ja einen Podcast für Babyboomer. Was haben Sie für einen Eindruck? Sind so die Jahrgänge, also 55 bis 69 geboren, sind das aktive Geher oder haben die sich ans Auto so gut gewöhnt, dass sie nicht so viel gehen?
Die werden immer aktiver. Es ist so, dass da, wenn die Berufstätigkeit aufhört, man nicht mehr die langen Pendelwege hat und auch ein anderes Zeitbudget hat, dann wird viel mehr gegangen. Alte Leute legen doppelt so viele Wege zu Fuß zurück wie Leute im mittleren Lebensalter.
Ja, alleine bei diesem Kongress müssen ganz schöne Wege zurückgelegt werden. Übrigens, die allermeisten tun dies ohne Rollator, ohne Gehstock. Hörhilfen werden am Eingang massenweise abgefragt, aber Gehhilfen eher nicht. Wer kommt, der ist vergleichsweise mobil. Und ich mache mich auch gleich auf den Weg ins Untergeschoss, wo zur Mittagszeit wieder jeden Tag eine Musik erklingt und Menschen sich im Takt dazu bewegen. Der Deutsche Verband für Seniorentanz bittet zum Singen. Ja, die Aufforderung neuer Partner beide Hände wird sehr gerne aufgenommen. Übrigens sind 95% der tanzenden Frauen. Und ja, damit sind wir indirekt beim Stichwort Einsamkeit, Alterseinsamkeit. Das Thema wird bei diesem Treffen in mehreren Variationen angesprochen, aufgenommen. Aber ich thematisiere es hier mal nicht, weil ich glaube, dass diejenigen, die zu so einer Veranstaltung kommen, genau einen Schritt in die richtige Richtung gegen Einsamkeit gemacht haben. Ich gehe stattdessen in eine ganz andere Richtung, Richtung Parteien. Ich sehe das Grün der Grünen, ich sehe das Rot der Linken und die Farbe Lila, die ich logischerweise dann auch einer Partei zuordne. Und beim Nähertreten sehe ich, ja Mensch, die Grauen Panther, es gibt sie noch. Ja, warum habe ich das eigentlich so lange nicht bemerkt?
Ja, also mein Name ist Erika Lohe-Saul. Ich bin die Präsidentin des Bundesverbandes Graue Panther e.V. Aber wir sind keine Partei. Wir sind...
Wieso? Man konnte sie doch mal wählen.
Ja, es gab auch von Trude Unruh initiiert mal einen politischen Arm von 1989 bis ungefähr 2007. Aber wir feiern hier unseren 50. Geburtstag, denn der Seniorenschutzbund wurde nach amtlichen Eintrag 1975 eingetragen und wir werden jetzt 50 Jahre alt.
Also ich habe das wirklich nicht gespielt, meine Überraschung. Ich dachte, oh, es gibt die noch als Partei. Was macht das mit Ihnen, dass es, ich glaube, viele gibt, die so denken wie ich bis vor kurzem?
Da sind Sie in guter Gesellschaft. Wir hatten ja jetzt den vorgezogenen Bundestagswahlkampf und ich mache das Ganze ehrenamtlich. Ich komme es abends nach Hause, mache den Rechner an. 30 Anfragen, nur 25 wollten im Parteiprogramm, nur 5 interessierten sich für den Seniorenschutzbund. Das Haben ist in den Köpfen drin, weil das vielleicht aus der damaligen Zeit ein bisschen mehr bewusster ist. Vor allen Dingen überall in Regionen, wie vielleicht hier auch in der Mannheimer Kante, wo wir die örtlichen SSB-Vereine gerade nicht mehr haben. Durch Überalterung, durch Corona haben sich viele Ortsgruppen aufgelöst und wir sind in der Bundesstruktur. Und da werden wir leider, auch wenn wir soziale Mängel anprangern oder unser Statement zum letzten alten Bericht bringen, ARD und ZDF kennen ja nur VDK und Sozialverband Deutschland.
Es ist ja schön, dass es eine Podcast-Szene gibt. Das können wir ein ganz kleines bisschen ändern. Zum Schluss noch was ganz Seriöses. Ist eigentlich alles seriös. Wie oft müssen Sie dieses Gespräch führen? Also hier steht, wir sind keine Partei. Das ist ja fast schon selbstironisch. Ne? Also Sie verbringen offenkundig ganz viel Zeit damit zu erklären, was Sie nicht sind. Ist das nicht ironisch?
Machen wir die Mitstreiter. Jeder Zweite, der heute hier vorbeigeht zum Beispiel jetzt. Ja, so ungefähr. Ist halt so, haben wir uns dran gewöhnt in den letzten 2 Jahren.
Aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die Menschen wieder wissend machen. Ne? Also an dieser Stelle, bei Ihrem Gegenüber ist das gerade gelungen. Herzlichen Dank. Ja, auf der Suche nach dem nächsten Gesprächspartner, gar nicht weit entfernt, fällt mir ein Schild DVG ins Auge und darunter der Text Direktversicherungsgeschädigte e.V. Ich kann mir gar nichts drunter vorstellen und frage deswegen den Bundesvorsitzenden Rainer Kort, worum geht's hier eigentlich?
Die Verbindung zum Seniorentag ist, dass viele Arbeitnehmer, wenn sie in Rente gehen und zusätzlich eine Betriebsrente bekommen, neben der staatlichen Rente, völlig überrascht sind und völlig uninformiert sind, dass sie auf die Betriebsrente die doppelten Krankenkassenbeiträge zahlen müssen, in Höhe von 20%, landläufig genannt Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zusammen. Der Arbeitgeber spart sich also seinen Anteil zulasten des Rentners. Wir sehen da schon eine Form von eingehender Altersdiskriminierung. Die Rentner müssen mehr bezahlen.
Was tun Sie nun, um dagegen anzugehen?
Wir sind im politischen Raum aktiv. Wir reden mit den Ministern. Wir haben auch mit Bundeskanzler Scholz mehrfach geredet.
Sie haben mit dem Bundeskanzler schon mal geredet. Das ist ja schon mal toll. Das schaffen ja gar nicht so viele, den direkt zu sehen. Und er hat Ihnen wohlwollend zugehört und hat gesagt, er kümmert sich drum. Richtig?
Ja.
Und was ist passiert?
Er hat nicht nur wohlwollend zugehört, er hat sogar im Deutschen Bundestag auf eine Anfrage, einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Matthias Birkwald der Linken geantwortet, das Problem kenne er, dass die Thematik sei schwierig, er arbeite an einer Lösung.
Die hat er ja gefunden. Er ist nicht mehr dafür verantwortlich. Aber jetzt mal ehrlicherweise, Sie haben Kinder? Und ich habe auch Kinder und ist es nicht sozusagen ein Anliegen, wo unsere Kinder sagen könnten, was müsst ihr, die es euch so gut geht, euch darum auch noch kümmern? Ihr müsstet euch mehr darum kümmern, dass es uns als nächste Generation gut geht.
Wir haben überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass dort ein Ungleichgewicht entsteht, denn wir haben 35, 40 Jahre gearbeitet, noch 40-Stunden-Woche, ohne Work-Life-Balance, ohne 4-Tage-Woche. Und wir haben hart gearbeitet und haben uns diese Zusatzrente vom Mund abgespart durch Lohnverzicht, durch Urlaubsverzicht, durch Konsumverzicht.
Und das sagen Sie auch Ihren Kindern?
Das sage ich auch meinen Kindern.
Und was sagen die dann zu Ihnen?
Ja, und meine Kinder, das kann ich hier ganz offen sagen, haben das für sich durchgerechnet, jeder für sich, und haben gesagt, eine Direktversicherung schließen wir nicht ab, das ist ein Verlustgeschäft. Wir machen in ETFs und Immobilienfonds und dergleichen und legen unsere Gelder privat an.
Sehr gut. Ich gucke mal, ob ich vom Bankenverband auch noch jemanden finde, der das Gespräch fortsetzen kann.
Neue Partner, beide Hände.
Von Banken habe ich jetzt niemand getroffen, aber dafür am Rande einer Veranstaltung, die noch am Laufen war, konnte ich schnell eine Frage an die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung stellen, an Ferda Attermann. Politik formiert sich ja gerade neu, die Bundespolitik. Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wenn die gute Fee Ihnen einen Wunsch frei gibt, welchen würden Sie aus Ihrer Position heraus realisiert sehen wollen?
Ich würde mir wünschen, dass die neue Regierung in Deutschland einen nationalen Aktionsplan Antidiskriminierung macht, um mal gebündelt Maßnahmen zusammenzufassen gegen Diskriminierung, in denen auch Altersdiskriminierung explizit in den Blick genommen wird.
Ja, möge es gelingen. Wie wird mit Senioren umgegangen bei einer exklusiven Veranstaltung? Als solches werden die Lions Clubs gesellschaftlich doch wahrgenommen. Das kann ich gleich ermitteln bei den Lions Sen, offenkundig die Seniorenvereinigung der Lions Clubs. Und mein Gesprächspartner Helmut Zander, ausweislich Ihres Schildes, Past District Governor. Herr Zander, wie ist es, alter Löwe, kommt man da schneller rein bei den alten Löwen als bei den Jungen?
Ja, wir sind Clubmitglieder, wir sind Clubfreunde. Es kommt uns darauf an, kommt nicht auf das Alter an, sondern es kommt darauf an, dass der Lions-Freund, der bei uns mitmachen möchte, er wird gefragt in aller Regel, er kann sich neuerdings auch bewerben um eine Mitgliedschaft. Aber wichtig ist uns, dass hier das Prinzip der Freundschaft erhalten bleibt und dass dieser Lions-Freund dann auch mit uns gemeinsam mitarbeitet und etwas gemeinsam schafft.
Also wenn ich das vielleicht sagen darf, wir unterscheiden uns gerade durch die Kleidung. Sie tragen Anzug, Krawatte und auch Ihr Abzeichen als Governor.
Ja, Nun gut, ich sag mal, wenn ich hier vorne stehe und etwas darstelle für meine Organisation, dann ziehe ich mich natürlich auch entsprechend an.
Deutet das als Nachsicht für mich, weil ich hier nur mit dem Hemd mit offenem Kragen rumlaufe, weil ich finde es sehr warm und habe Respekt vor dem Stil, den Sie durchhalten. Ja, stilvoll soll es auch weitergehen, allerdings auf einer anderen Ebene, das im doppelten Sinn. Ich wechsle die Etage und das nächste Thema ist in gewisser Weise unterirdisch. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber zunächst möchte ich wieder mal Gegensätze beschreiben, die hier wirklich dicht beieinander sind. Auf der linken Seite des Flures ein großer Stand von einem Pharmaziehersteller, der für Longevity wirbt. Und auf der Seite des Flures, auf der ich jetzt bin, ein Stand, der wirbt für den Bundesverband Deutscher Bestatter. Herr Heine, das heißt, über diesen Flur hier verläuft irgendwie die Grenze zwischen Leben und Tod. Ne?
Das haben Sie bestens formuliert. Also der Bundesverband der Bestatter ist die Interessenvertretung etwa von 90% aller Bestattungsunternehmen in Deutschland. Da geht es um wirklich Lobbyarbeit auf Bundesebene. Da geht es auch um Qualifikation, um Seriosität und unter anderem hier auch um Vorsorge, also sprich finanzielle Vorsorge.
Kommen viele Menschen zu Ihnen, die mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen, weil das für Sie ein Thema ist?
Ja. Also erstaunlicherweise, je älter die Menschen sind und so umso bedrohlicher, aber wirklich wichtiger ist dieses Thema und meistens vor dem Hintergrund zu sagen, also wir wollen unsere Angehörigen entlasten.
Und Sie gehen das ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nennen wir es jetzt mal entspannt an. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt hier so einen Slogan lese auf einer grünen Fläche mit weißer Schrift, wenn ich ins Gras beiße, dann bitte in Rollrasen. Was,
Das soll einfach bedeuten, dass also man, wenn man schon sich der Tatsache stellen muss, dass man stirbt, und das muss ja letzten Endes jeder, sich doch dann zumindest Gedanken darüber machen soll, wie es sein soll, wie es bezahlt sein soll.
Darf ich mal fragen, ist die Sterbebranche eine wachsende Branche?
Ja, klar. Also, das muss ich nicht beantworten. Gehen Sie mal über den Friedhof und gucken Sie einfach nach.
Naja, wenn ich über den Friedhof gehe, sehe ich immer mehr freie Flächen, weil Gräber nicht
aber
mehr genutzt
wissen Sie, woran,
werden.
Wissen Sie, woran das liegt? Das denkt man, ist aber nicht der Fall. Natürlich sterben die Leute nach wie vor. Und wir haben Zeiten hinter uns, Corona, wo es ganz extrem war. Aber die Form der Beerdigung hat sich verändert.
Könnte man sagen, die Vielfalt der Gesellschaft spiegelt sich in der Vielfalt der Bestattung?
Ja, und auch Trends und auch schlichtweg Trends. Ne? Also Sie haben es ja gerade eben selber gesehen, mit so einem provokanten Spruch wie dem, den Sie eben zitiert haben, hätten Sie die Leute alle geschockt und alle erschrocken.
Herr Heine, ich danke Ihnen. Gerne. Das ist ja gar nicht so leicht, ne? Ein ernstes Thema. Man will es eigentlich nicht wahrhaben, aber es ist die sicherste Wahrheit im Leben, dass das Leben ein Ende haben wird, früher oder später. Und ich finde es gut, wenn man entspannt drüber reden kann. Das machen Sie hier. Herzlichen Dank.
Gern geschehen, bitte. Bis dann, tschüss.
Ja, was meinen Sie mit bis dann?
Ja.
Ja, nach so einem Gespräch ist es gut, dass das nächste Thema, ein ganz anderes Thema, gewissermaßen um die Ecke auf mich wartet, in Gestalt von Karl-Heinz Stumpf. Er wirkt fast 2 Meter groß, weißes Haar, zum Zopf gebunden und auf der Karte entnehme ich Diplom-Wirtschaftsingenieur, Geschäftsführer von First Best Publishing. Und Sie haben ja vorher auch schon gesagt, Sie sind eigentlich Headhunter, aber jetzt jagen Sie gewissermaßen Autoren, weil Sie auch als einen Verlag gegründet haben mit Büchern zum Thema sinnvoll älter werden.
Es ist zwar nicht das Headhunting, was ich sonst mache für Manager, Geschäftsführer und Betriebsleiter, die ich suche, aber es stimmt, ist auch ein Hunting von Autoren-Hunting, mache ich ja. Mhm.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, neben dem Headhunting jetzt in diese Nische einzusteigen?
Ja, also meine Mutter ist letztes Jahr zwar gestorben, aber mit 99 Jahren und 9 Monaten. Die hatte einen eigenen Haushalt bis 95 und danach war sie im Betreutenwohnen und dann wollte sie immer sterben. Ja? Hilf mir beim Sterben. Weil sie keinen Lebensinhalt mehr hatte. Sie hatte keinen Haushalt mehr zu führen, nicht mal einzukaufen und sowas. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, ist ja schade, dass man keinen Sinn mehr hat im Leben, nicht mehr weiß, warum man morgens aufsteht, ne, und lieber sterben will. Gibt es denn nicht einen Weg? Und ich bin ja Methodiker als Wirtschaftsingenieur und es gibt Methoden, um einen Sinn zu finden. Ja? Und deswegen habe ich eben bin ich irgendwo auf deine Idee gekommen, sinnvoll älter werden ist eigentlich ein wichtiger Beitrag, um glücklich zu sein. Es gibt andere Möglichkeiten, glücklich zu sein, und viele Leute brauchen gar keinen Sinn, die leben in den Tag hinein, aber viele brauchen das eben und stehen dann morgens engagiert auf.
Herr Stumpf, Sie haben ja den 70. Geburtstag schon hinter sich, könnten also Rentner sein, wollen es aber nicht, habe ich den Eindruck, oder?
Oh, ich habe mir vorgenommen, bis 80 auf jeden Fall gegen Geld zu arbeiten, und ich werde insgesamt 129 Jahre, da habe ich immer noch 50 Jahre zum Rumgammeln. Aber es kann sich auch ändern. Nicht?
Oh, wow. Also das ist ja mal eine Ziellinie, attraktiv.
Ja, ohne Ziel, ne? Kommen Sie nie an. Mhm.
Exakt meine Perspektive sehe ich ganz genauso. Ja, viel Erfolg auf dem Weg. Leben ohne Druck. Wer möchte das nicht? Als ich das gelesen habe, dachte ich, toll. Ne? Also hier sind ja überwiegend Senioren, sind ja überwiegend Rentner. Das ist ja eigentlich ein Leben ohne Druck, wenn man Druck mit Erinnerungen aus dem Arbeitsleben verbindet. Da geht es aber jetzt eher nicht drum, ne?
Nein, tatsächlich geht es um Blasenschwäche.
Das ist ja, ich sag mal, ein unangenehmes Thema, oder? Also wie sind denn die Angesprochenen, wie reagieren die denn auf dieses Thema?
Tatsächlich ist es unterschiedlich bei Damen und Herren. Die Damen sprechen viel offener über dieses Thema. Ich glaube, das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Frau grundsätzlich in ihrem Leben auch mit Menstruation lebt. Also Produkte, Hygieneprodukte sind ihr nicht fremd. Aber bei Herren ist das ein sehr sensibles Thema. Und heute hier am Stand haben wir einen Icebreaker am Counter, nämlich die Frage, heute schon genug getrunken? Und das spricht tatsächlich unsere Besucher sofort an, denn viele denken, sie müssten weniger trinken oder machen dies eben aktiv, um nicht so oft auf Toilette gehen zu müssen. Oder
ja, damit haben Sie auch mich erreicht, heute schon getrunken oder genau, weil ich habe in der Tat, ich neige auch zum zu wenig Trinken, und die Verbindung ist ja eigentlich kurios, ne? Diese Widersprüchlichkeit, man muss und sollte reichlich trinken und aber auch mit den Folgen umgehen, ne? Das ist Ihr Thema. Wollen Sie mal sagen, was ist denn sozusagen, also Ihre praktische Hilfe, die Sie anbieten?
Ja, unsere Hilfe besteht aus Produkten jeglicher Art. Wir haben Inkontinenzeinlagen, es gibt Pants, es gibt Windelhosen oder Slips nennt man sie auch. Und diese bieten zuverlässigen Schutz, sodass man sich keine Sorgen darüber machen muss, ob man es eben zur Toilette schafft oder ob etwas auslaufen würde. Das ist dann nicht der Fall. Und man kann aktiv im Leben bleiben, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und das finde ich sehr wichtig, weil sich sehr viele Personen zurückziehen und gerade im hohen Alter dann nicht mehr das Haus verlassen, weil sie sich schämen. Und das sollte nicht so sein, denn das Leben ist zum Leben da.
Ich mache ja einen Podcast für Baby-Boomer. Boomer, also so die Jahrgänge 55 bis 69 geboren. Kommen die schon verstärkt bei Ihnen vorbei, um sich mit den Themen kundig zu machen?
Ja, tatsächlich kommen sie zu unserem Stand. Auch wenn sie auch direkt nicht über das Thema sprechen möchten, haben wir auch noch Hautpflegeprodukte. Und das ist ja ein etwas einfacheres Thema. Und so kommt man mit den Personen ganz einfach ins Gespräch. Auch wenn es erst nach ein paar Sätzen rauskommt, okay, ich bin betroffen, stark, leicht, mittel. Dann öffnen sich die Personen schon und reden über dieses Thema. Und gerade bei den Geschlechtern ist es so, dass sehr häufig die Frau, die Dame dann auch für den Mann oder den Partner gleich mitfragt, wenn der sich noch schämt, über dieses Thema zu sprechen.
Danke für den Tipp und die lebenspraktischen Hinweise und ja, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit, ne?
Vielen Dank.
So, nächstes Thema, Digitalität. Ich kann nicht weg vom Seniorentag ohne darüber zu berichten. Es ist eines der Schwerpunktthemen des Veranstalters der BAGSO, nämlich der Umgang älterer Menschen mit Digitalität oder umgekehrt, wie Digitalität für ältere Menschen zugänglich gemacht wird. Und ich bin hier am Stand der Volkshochschulen mit Frau Kleinert. Frau Kleinert, was tun die Volkshochschulen dafür oder dagegen, damit Ältere und Digitalität gut zusammenpassen?
Wir haben unterschiedliche Niveaustufen, Level Basis bis Level 2. Und da fangen wir ganz niedrigschwellig an von der Bedienung des Smartphones. Welches Gerät brauche ich? Wie bediene ich meine Geräte? Was sind die ersten Grundeinstellungen? Wie kann ich E-Mails verschicken? Wie gehe ich mit Messenger-Diensten um? Was sind aber Fake News? Was ist eine KI? Wie kann ich Chatbots nutzen? Wie kann ich ChatGPT nutzen? Die Bandbreite unseres Angebots ist sehr weit.
Kann man sich eine ganze Weile mit beschäftigen. Wie ist denn die Nachfrage?
Die ist natürlich sehr hoch, weil es alle Altersgruppen gleichermaßen betrifft, dass wir alle digital fit sind, auch junge Leute, die täglich diese Geräte benutzen, kennen sich nicht in allen Bereichen einfach aus.
Okay, also haben wir jetzt erkannt, das ist für die Volkshochschulen ein Markt, ne, oder ein tolles Thema, das sie vielfältig anbieten können. Aber jetzt nochmal runtergebrochen auf die Podcast-Zielgruppe. Babyboomer, das sind ja Leute, die so, sage ich jetzt mal, Mitte 50 bis fast 70 sind. Wie erleben Sie diese Gruppe?
Sehr interessiert. unsere Themen sind so abgebildet, dass diese Zielgruppe ihre Bedürfnisse, Lernlücken, Informationslücken...
Was sind, also gibt es, ich sage jetzt mal so altersspezifische Lernlücken oder ist das eine ganz individuelle Geschichte?
Nee, ich würde sagen, das sind Generationsthemen.
Ja, dann plaudern Sie mal über die Boomer, was die so am nötigsten brauchen und am meisten bei Ihnen abfragen und womit Sie Boomer am glücklichsten machen.
Ja, so genau kann ich Ihnen das nicht sagen, weil das natürlich alles online passiert und wir nicht unbedingt. Das ist jetzt ein Online-Kurs.
Ach, nein, also man trifft gar keine Menschen mehr?
Dieses Lernangebot kann im Kurs eingesetzt werden, aber auch als Selbstlerner.
Na, ist das nicht schon die erste Hürde? Also um einen Online-Kurs zu machen, muss ich ja schon online-affin sein. Ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch?
Nein. Denn unser Angebot ist niedrigschwellig, das heißt, die Anmeldung, die Registrierung ist sehr, sehr basal. Man gibt nur 2, 3 Sachen ein, E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer. Dann nehmen wir schon mal die größte Hürde. Wenn ich keine E-Mail-Adresse habe, habe ich aber sicherlich eine Mobilfunknummer. Und wir arbeiten mit unseren VHSen zusammen und mit verschiedenen offenen Lernangeboten, wo die Seniorinnen auch hingehen und auch Starthilfe bekommen und begleitet werden.
Beim Deutschen Seniorentag geht es nicht nur darum, sich zu unterhalten und zu informieren, sondern man kann hier auch richtig arbeiten. Es gibt Workshops, in einem bin ich gerade, unter der Überschrift Älter werden in Deutschland ein aktuelles Stimmungsbild als Beitrag zur internationalen Altenpolitik. Und mir gegenüber jetzt Frau Völker, Sie vertreten die BAGSO in der internationalen Politik. Und Sie hatten gerade einen Feiertag, kann das sein?
Ja, wir hatten tatsächlich gestern einen ganz zentralen Tag, wirklich einen historischen Moment für uns, weil der UN-Menschenrechtsrat in Genf eine Resolution verabschiedet hat, die wirklich so den Weg ebnet jetzt für die Ausarbeitung einer UN-Altenrechtskonvention, ähnlich wie der UN-Behindertenrechtskonvention oder Kinderrechtskonvention. Und deswegen war wirklich gestern einfach ein ganz toller Moment, der vielen Menschen, glaube ich, auch wirklich sehr viele positive Emotionen bereitet hat.
Aber es muss sich ja erstmal rumsprechen, dass das passiert ist, weil interessanterweise die ganze Welt wird älter und jetzt nicht nur jeder Mensch jeden Moment sowieso, sondern die Weltbevölkerung wird im Schnitt älter. Mit dem Wohlstand steigt das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Zum Glück möchte man sagen, gibt es mehr Wohlstand, aber damit auch mehr alte Menschen. Hat Deutschland einen spezifischen Beitrag in dieser internationalen Debatte?
Deutschland wird auf jeden Fall immer sehr bewusst wahrgenommen. Also man schaut wirklich, wie positioniert sich Deutschland, was wird in Deutschland getan. Und so wurde leider auch wahrgenommen, dass Deutschland sich jetzt in dieser Debatte nicht ganz so positiv geäußert hat, wie wir es uns erhofft hätten.
Werden Sie mal deutlicher.
Deutschland spricht sich nicht explizit für eine UN-Altenrechtskonvention aus. Es gibt sehr viele Staaten, die das eben mit gefordert haben.
Und warum? Wo ist denn die Hemmschwelle? Also wir haben ja gerade Politikwechsel, Regierungswechsel zumindest, womöglich auch Politikwechsel. Was hat denn bisher gebremst?
Es ist teilweise sehr technisch. Deutschland.
Aber bitte nicht technisch, so sagen Sie es mal politisch. Also welches mentale politische Hindernis gab es?
Die denken, dass es schon genug Instrumente gibt, die, auf die wir uns berufen können, und die müsste man einfach nur umsetzen.
Es gibt ja auch so eine latente, aber auch teilweise durchaus offen ausgetragene Debatte, Stichwort Generationengerechtigkeit. Jüngere Menschen sagen, wieso ist Rentensicherung das Wichtigste? Ist ein wichtiges Thema, aber wie sieht es mit unserer Rente aus? Inwiefern wird sowas reflektiert und findet in so einer Debatte Eingang?
Eigentlich tatsächlich recht wenig, denke ich. Also
das müssten Sie bedauern, weil Sie sind noch eine ganze Weile von der Rente entfernt. Finden Sie das gut?
Tatsächlich denke ich, dass ich vor allem ich wahrscheinlich von so einer UN-Altenrechtskonvention profitieren werde, weil das jetzt noch eine Weile dauern wird, bis die erstmal ausgearbeitet wird, verabschiedet wird, umgesetzt wird.
Wie sie sich in Deutschland rumgesprochen hat. Was, wenn Sie jetzt gedanklich 5 Jahre vorausspringen und Ihre Träume wahr geworden sind, also die politischen, in der internationalen Altenpolitik, was wird dann sein?
Dann haben wir hoffentlich eine Konvention. Die Leute, wie Sie schon sagten, wissen auch darüber Bescheid. Es hat sich rumgesprochen, sodass die Leute sich dann eben auch auf die UN-Altenrechtskonvention berufen können. Genauso wie Menschen mit Behinderungen, die wissen, was ihre Rechte sind.
Ich bedanke mich und wünsche Ihnen viel Erfolg für uns alle.
Vielen Dank auch.
Kurz vor Schluss, schon auf dem Weg zum Ausgang, komme ich wieder vorbei an Urmel, dem Spielzeugladenstand, wo ich in der ersten Episode schon vorbeikam und wo sich damals alt und jung gedrängelt hatten. Und diesmal gibt mir der Geschäftsführer Herr Blatt etwas mit, was ich Ihnen und euch nicht vorenthalten möchte.
Wenn wir die Brücke schlagen können, weil wir sind intergenerationell, wenn wir klein mit groß zusammenbringen, wenn wir das schaffen, die Brücke schlagen, dann haben alle was davon. Die Alten von den Kleinen und die Kleinen von den Alten. Und wenn wir das mal wieder akzeptieren, dass ein alter Baum schön ist und was kann, dann sind wir ganz vorne. Und ich finde, da müssen wir dranbleiben. Das schaffen wir. Ne? Und deswegen spielen wir gern mit Alt und Jung.
Das ist geradezu poetisch. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank. Einen Tipp habe ich doch noch. In Episode 57 habe ich mit Regina Görner gesprochen, der Vorsitzenden der BAXO, des Veranstalters der Deutschen Seniorentage. Und dort gibt es noch sehr viel mehr Kontext zu dem, was ihr hier gehört habt. Also absolute Empfehlung. Und ansonsten danke fürs Zuhören, für euer Kommentieren, Kritisieren. Gerne auch möglichst gute Bewertungen hinterlassen bei Spotify und den anderen großen Podcast-Plattformen. Ansonsten, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.